Der Kapitalismus ist ein junges Ding und diese Eigentumsform eigentlich auch in der Menschheitsgeschichte gesehen und Privateigentum an Produktionsmitteln ja eigentlich auch. Und ich war inspiriert von der Ausgabe, von der vorletzten Ausgabe des Oxy-Magazins und fasziniert war ich auch von dem Artikel von Sabine Nuss, denn sie hat über Eigentum gesprochen, genauer gesagt über Privateigentum und da kam der alte Marx ins Spiel. Und jetzt begrüße ich Sabine Nuss, sie ist Verlegerin und Autorin. Schönen guten Tag, Frau Nuss.
Guten Tag.
Das Privateigentum an Produktionsmitteln, das ist ja eigentlich relativ jung, wenn man die Menschheitsgeschichte so sieht. Also Eigentum, Privateigentum und das auch noch juristisch geschützt, das gab es ja im Vergleich zur Menschheitsgeschichte noch nicht so lange, oder?
Genau, das ist jetzt ein bisschen die Frage, was man unter lange bezeichnet. Also versteht, wir haben jetzt die kapitalistische Produktionsweise, da variieren die Einschätzungen, die ist jetzt so zwischen 300 und 500 Jahre alt. Und verglichen mit der Menschheitsgeschichte ist es natürlich ein Klacks. Das ist eigentlich im Grunde genommen faszinierend, wie kurz diese Produktionsweise erst historisch existiert. Und das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass mit der Herausbildung von Kapitalismus zugleich auch sich die Eigentumsverhältnisse verändert haben auf eine sehr grundsätzliche Art und Weise. Und man spricht eben heute davon, das heißt, macht man heute eigentlich nicht mehr Privateigentum an Produktionsmitteln, ist eigentlich die Art und Weise der Aneignung, die im Kapitalismus die dominierende ist. Aber es spricht eigentlich keiner mehr von Privateigentum an Produktionsmitteln. Das klingt so ein bisschen verstaubt und oldschool. Aber es ist tatsächlich trotzdem noch eine ganz zentrale Dimension, oder was heißt noch, es ist die zentrale Dimension. Und man findet das ein bisschen versteckt zum Beispiel in der Vermögensbefragung der Bundesbank, die das Betriebsvermögen auch zählt. Und die jetzt gerade im letzten Vermögensbericht 2017 selber schreibt, dass das Betriebsvermögen das am ungleichsten verteilte, also die am ungleichsten verteilte Vermögensform ist. Ne? Und das ist eigentlich nichts anderes als Privateigentum an Produktionsmitteln, aber im öffentlichen Diskurs und Medien und Politik wird dieser Begriff eigentlich gar nicht mehr benutzt.
Das klingt so sehr nach Marx und Marxismus, Leninismus. Dabei war ja, wenn wir jetzt über Enteignung reden, alle reden empört über Enteignung, die Grundlage des Kapitalismus war doch eigentlich die Enteignung. Nämlich, dass den Bauern und denen, die die Produktionsmittel hatten, dass die enteignet wurden oder zumindest war es vorher Gemeinschaftseigentum. Könnte man das so sagen, dass in der Entstehungsphase des Kapitalismus die Enteignung stand?
Ja, ich würde das als eine soziale Enteignung nennen wollen, weil es war tatsächlich die Zerstörung der feudalen, alten, sozialen Zusammenhänge. Die Bauern, also ne, wie Sie selber jetzt schon gesagt haben, wurden von der Scholle vertrieben und dadurch waren sie sozusagen um ihre Ernährungsgrundlage beraubt und waren gezwungen, in die Städte zu gehen und ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt, der zu dieser Veränderung geführt hat, dass Arbeitskraft plötzlich zu einer Ware wurde. Das ist ganz zentral. Und nicht nur Arbeitskraft, sondern auch der Boden dann plötzlich handelbar wurde. Verglichen mit den ganzen Jahrhunderten zuvor, wo die Menschen mehrheitlich noch gebunden waren, unmittelbar, ich will jetzt nicht Subsistenz sagen, aber sie waren quasi gebunden an den Boden und hatten dort die Möglichkeit, unmittelbar sich darüber zu ernähren. Hunger gab es natürlich auch, Mangel, lag aber nicht daran, dass man jetzt, wie zum Beispiel im Kapitalismus, wo die einen Leute hungern, während auf der anderen Seite ein Butterberg existiert, sowas war da nicht denkbar. Mit der Arbeitskraft, man kann das sehr deutlich sehen, was da passiert ist in den Kolonialgebieten, wo dann auch die Kaufmänner, Männerinnen kamen und gesagt haben, wir wollen jetzt, dass die Einheimischen hier auch uns zur Verfügung stehen für einen freien kapitalistischen Arbeitsmarkt. Da wurden dann teilweise die Brotfruchtbäume absichtlich zerstört, damit die Einheimischen vor Ort nichts mehr zu essen haben, damit sie gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Das ist so ungefähr ein ganz kleines plastisches Beispiel, wo man sieht, wie zentral das war für die Entstehung des Privateigentums. Hm. Also insofern ist es richtig, soziale Enteignung im Sinne von einer Enteignung der grundlegenden sozialen Verhältnisse, in denen die Menschen damals gelebt haben, ist die Voraussetzung für Kapitalismus und ist es auch heute noch.
So, zwar ein bisschen verschleiert, aber jetzt, wenn wir bei den Grundlagen bleiben. Also im Kapitalismus gehören die Produktionsmittel vergleichsweise wenigen Menschen, haben Sie auch geschrieben. Der damit produzierte Reichtum entsteht zwar gesellschaftlich angeeignet, wird aber privat. Und das ist Privateigentum. Das ist ja eigentlich hochinteressant. Und dann finde ich noch einen Gedanken sehr interessant. Es tritt doppelt auf, ökonomisch und juristisch. Das heißt, das verschleiert die Eigentumslosigkeit an Produktionsmitteln. Wie können Sie mir das denn einfach erklären? Wieso wird das dann verschleiert? Das ist
einfach, okay, ich versuch's. Mhm. Also Eigentum, würde ich jetzt mal sagen, hat drei Dimensionen. Die eine habe ich gerade genannt, das ist die historische, das ist die soziale Enteignung. Die anderen zwei Dimensionen, die befinden sich sozusagen, wenn wir schon Kapitalismus haben, innerhalb. Und da gibt es die ökonomische, das ist tatsächlich den Zugang, welchen Zugang habe ich zu den Produktionsmitteln, mit denen man Leben reproduziert. Ja, das ist sozusagen, ich habe Maschinen, ich habe Anlagen, ich habe Bürogebäude, kann Rohstoffe kaufen und dann kann ich als Privateigentümer an Produktionsmitteln darüber bestimmen und darüber verfügen, was produziert wird. Das ist die ökonomische Dimension. Und die rechtliche Dimension, die gibt es eben auch, die sorgt dafür, dass jedes Individuum potenziell rechtlich Eigentümer sein kann. Das heißt, jeder kann theoretisch Eigentümer sein, weil das Recht das gewährleistet, das ist die juristische Dimension oder die rechtliche Dimension. Und die existiert parallel zur ökonomischen Dimension. Mhm. Da wir oberflächlichen, also ich sage jetzt mal vom spontanen Alltagsverstand her, die oberflächliche Erscheinung dieser Gesellschaft, in der wir leben, ist ja, dass wir feststellen und auch wissen und jeden Tag erfahren, dass wir alle potenziell Eigentümer sein
können. Aha, wir sind alle gleich, vom Recht sind alle gleich, wir können Eigentümer werden, aber das ist nicht der Fall, weil wenn ich habe jetzt keine Produktionsmittel, kein Bürogebäude, ich bin frei von Produktionsmitteln, ne? Wie man sagen würde.
Genau.
Aha, aber potenziell könnte ich es.
Aha, genau. Und der Verschleierungsmoment liegt eben darin, also vielleicht nochmal ganz kurz zurück, die Tatsache, dass wir alle potenziell eigentumsfähig sind vom Recht her, führt ja dann auch dazu, wenn jetzt jemand trotz alledem wenig hat oder die Armut und Reichtum und so weiter, dass dann solche Diskurse auch bei uns irgendwie sehr verankert sind, ohne Fleiß kein Preis, der hat sich eben nicht angestrengt.
Jeder kann es schaffen.
Genau, man könnte ja, genau.
Das ist also das, was es verschleiert und das im Grunde vorgaukelt, dass ihr Rechtssystem, dass alle gleich sind, dass jeder vom Tellerwäscher zum Millionär werden kann, dass es jeder schaffen kann und ein kleiner Unternehmer, eine kleine Ich-AG sein kann, aber das ist nicht der Fall?
Das ist nicht der Fall, weil das Privateigentum an Produktionsmitteln sozusagen systematisch diese Ungleichheit nicht nur voraussetzt, sondern auch immer wieder neu reproduziert.
Aha.
Und das liegt daran, jetzt muss ich dann doch mal ein bisschen komplizierter erklären.
Ich habe es befürchtet, ja. Ne?
Dass die Menschen, die in den Fabriken, in den Betrieben, in den Unternehmen arbeiten, also ihre Arbeitskraft verkaufen, ihr Arbeitsvertrag, dass die zwar einen Lohn erhalten, das wird dann immer als, sie kriegen doch die Früchte der Arbeit, dieser Lohn, den sie kriegen, also diese Bezahlung, die sie erhalten, ist aber niemals das, was sie tatsächlich produziert haben. Weil sonst würde der Kapitalist ja auch gar keinen Gewinn machen, der hat keinen Anreiz.
Der Mehrwert.
Richtig, das ist sozusagen der Mehrwert. Das heißt, der Arbeitnehmer oder der Beschäftigte, die Beschäftigte ist in der Lage, am Tag mehr Reichtum, also ich meine jetzt stofflichen Reichtum tatsächlich erstmal einfach nur, ne, also mehr Stühle zu produzieren, als er selber an Stühlen braucht, um sich zu reproduzieren. Das heißt, er kriegt eigentlich nicht die Arbeit bezahlt, sondern nur die Fähigkeit, dass er überhaupt arbeiten kann.
Das ist das, er verkauft seine Arbeitskraft praktisch.
Richtig.
Er wird ausgebeutet, aber es fühlt sich nicht so an, weil er ja einen guten Lifestyle hat.
Exakt, genau. So ist es. Und es gibt natürlich, das ist auch bei Marx, das finde ich, wird Marx auch mal ein bisschen verkannt. Marx hat durchaus mehrmals an verschiedenen Stellen geschrieben, dass der Umfang dessen, was dann so ein Beschäftigter bezahlt kriegen kann, der kann schon auch ein ganz kleines Minivermögen sich über die Zeit ansparen. Ne? Also da gibt es also schon auch Varianten, aber es wird niemals dahin kommen, oder die allerwenigsten werden das irgendwie schaffen, dass sie so viel über die Zeit sich irgendwie erarbeiten, dass sie selber Privateigentum an Produktionsmitteln in einem Ausmaß sich erwirtschaften könnten, dass sie selber zum Kapitalisten werden. Das gibt's mal, aber das sind dann diese berühmten Ausnahmefälle.
Mhm. Ja, ich habe ja das hier so weggesprochen, der Reichtum wird gesellschaftlich produziert, aber die Aneignung entsteht privat. Das ist ja irgendwie eigenartig, das ist ja asozial, oder?
Nein. Es ist gesellschaftlich produziert wird der Reichtum, das bedeutet nichts anderes als das, was wir alles alltäglich, also jeden Tag produzieren an Gegenständen, an Essen, Trinken, Nahrung, Fahrzeugen, Mobilität, Dienstleistungen, alles tatsächlich von den Menschen gemeinsam in Arbeitsteilung hergestellt wird, dass aber der größte Teil von diesem Reichtum privat von einigen wenigen angeeignet werden kann, über diese sehr komplexe Konstruktion des Privateigentums und über den Markt. Also man kann Eigentum und Markt auch gar nicht trennen.
Hm. Das heißt, kommen wir mal zu den bösen Kapitalisten. Selbst wenn ich jetzt mal angenommen, ein Kapitalist ist gut und der will eigentlich für die Menschen, aber ist ja trotzdem diesen stummen Zwang der ökonomischen Verhältnisse unterworfen. Das zu verstehen, halte ich ja für das Allerschwierigste, dass es nicht darum geht zu sagen, der ist böse, der ist gut, sondern es sind die Verhältnisse, die eigenartig sind. Ist das dieser stumme Zwang? Könnte man das so erklären?
Ja, der stumme Zwang ist ein bisschen in Abgrenzung zu den direkten persönlichen Herrschaftsverhältnissen, zum Beispiel jetzt im Feudalismus, Leibeigenschaft oder in der Sklaverei, wo der Arbeiter, die Arbeiterin, der Bauer, der Sklave so direkter, unmittelbarer Gewalt und Herrschaft ausgeliefert waren und gezwungen wurden zu arbeiten mit jemandem mit der Peitsche nebendran, sage ich jetzt mal so zugespitzt. So, und im Kapitalismus ist es so, dass jetzt niemand mehr neben uns steht und morgens guckt, wann wir aus dem Haus gehen und ob wir auch fleißig sind.
Das machen wir selbst am Ende, ne?
Das machen wir selbst am Ende, genau. Und sondern das ist sozusagen die Struktur, der Sachzwang. Wir sind sozusagen gezwungen, jeden Tag zur Arbeit zu gehen, weil wir würden sonst verhungern. Es sei denn, wir haben einen total ausgebauten Sozialstaat, aber der hängt natürlich auch ab von der Kapitalakkumulation, ne? Also ein Staat kann genau so von dem nur leben, was sozusagen die Wirtschaft, die es ja immer heißt, erwirtschaftet. Deshalb sind diese staatlichen Sozialleistungen immer auch prekär, also unter anderem deshalb. Aber ich wollte gerne noch mal was zu diesem anderen Punkt sagen. Mhm. Es ist richtig, das ist auch was, was Marx sehr deutlich gemacht hat. Man muss unterscheiden zwischen den konkreten Ausformungen, wie eine kapitalistische Gesellschaft genau konkret in welchem Land zu welcher Zeit aussieht. Das kann sehr, sehr unterschiedliche Gesichter annehmen. Auch Kapitalisten als Person können nett sein und können es auch gut meinen. Und es gibt auch welche, die sind wirklich echt scheiße unterwegs, ja. Aber mit der Struktur, in der sie agieren, das ist eigentlich nicht, das ist jetzt, das, da müssen sie alle in irgendeiner Form agieren. Das heißt, macht jetzt keinen Sinn, den bösen Kapitalisten anzuprangern, weil dann geht der vielleicht weg, dann kommt der nächste und agiert in der gleichen Struktur. Also Kapital ist sozusagen auch keine statische Geldsumme, sondern Kapital beschreibt eine Geldsumme mit der Absicht, sich zu vermehren. Und diese Funktion wird ausgeübt von den Agenten, also vom Kapitalisten oder dann in anderer Form vom Aktionär. Welche Person es dann konkret macht, macht einen Unterschied auf jeden Fall. Also ich bin auch lieber in einem Unternehmen beschäftigt, wo der Arbeitgeber ein netter Mensch ist. Also im Konkreten macht es einen Unterschied, ne? Aber es gibt eben diese unterschiedlichen Ebenen von Abstraktion. Auf einem sehr hohen Abstraktionsgrad hat Marx eigentlich den Kapitalismus analysiert. Und er hat auch selber gesagt, ey Leute, wie der empirisch genau aussieht, das müsst ihr euch selber angucken.
Hm. Kommen wir mal zu diesem größten Bruch der Menschheitsgeschichte. Sie schreiben ja, die Loslösung der Menschen von ihrem Land, nachdem Grund und Boden über Jahrtausende hinweg das zentrale Produktions- und Überlebensmittel aller Zeiten war, war das der größte Bruch der jüngeren Menschheitsgeschichte. Das klingt ja ziemlich dramatisch.
Ja, das ist es eigentlich auch, aber ist natürlich auch ein bisschen verwegen, sowas zu schreiben, weil was weiß ich, was vor 5000 Jahren ein großer Bruch war, ne? Aber ich sage jetzt mal, was relativ eindeutig auf der Hand liegt, ist, dass die Summe, Masse, die Art und Weise, was wir produzieren können, also ich muss es nicht sagen, man muss mal rausgucken, die bunte Warenwelt, das ist erst in den letzten 200 Jahren tatsächlich so massiv geworden. Also, dass wir 50.000 verschiedene, weiß ich nicht was, Waschmittel haben, ganz viele Feuerzeuge, die Musik spielen können, 73 Antifaltencremes, also diese wahnsinnige Ausstoß von Gütern, also das ist ja das, was Marx auch faszinierend fand. Mit der Entstehung des Kapitalismus hat sich auch eine unglaubliche Produktionspeitsche entwickelt. Ne? Und das ist ja eigentlich eine total positive Entwicklung. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass man die wirklich allen zur Verfügung stellen könnte, wäre das toll. Also wir haben schon gute Voraussetzungen geschaffen mit dem Kapitalismus, will ich gar nicht sagen. Aber was halt immer vergessen wird, ist, dass die Kehrseite dieser Produktionspeitsche A, diese ungleiche Verteilung ist, die systematisch und immanent produziert wird, und B, natürlich auch die Naturverhältnisse in Frage stellt. Ne? Also keine Produktionsweise hat es historisch hingekriegt, den Planeten an den Rand zu bringen, wo er für Menschen eventuell nicht mehr belebbar ist. Das finde ich schon einen großen Bruch.
Ja, da sind wir genau an dem Punkt. Auf der einen Seite ist dieser Kapitalismus als System so eine Modernisierungsmaschine unheimlich produktiv. Also wenn man allein schon das Gesundheitswesen sieht und was da an technischen Dingen passiert, das ist ja unglaublich und wir können ja gar nicht davon ablassen. Das heißt, es ist eine rasante Entwicklung, die ja fasziniert und bis in jede Pore dringt. Auf der anderen Seite ist das System so zerstörerisch, macht die Umwelt und uns kaputt. Wie kommen wir da raus? Also können wir die positiven Seiten dieser Dynamik, dieses anpassungsfähigen Systems nutzen und ihn menschlich machen oder ist das absurd? Oder ist die Frage schon absurd?
Naja, das ist natürlich jetzt eine gemeine Frage.
Ja, es ist sehr gemein, stimmt ja.
Nach dem großen gesellschaftlichen Umbruch ist das, würde ich jetzt mal sagen, gleichzeitig die größte gesellschaftliche Frage, die es überhaupt gibt derzeit, ne? Weil natürlich ist der Klimawandel im Kern auch am Ende eine Eigentumsfrage. Ne? Darüber steht, wem gehört eigentlich die Welt? Und was wir mit dem Privateigentum in die Welt gebracht haben, also nicht wir, aber sozusagen die Menschen, ist die Freiheit zu geben, wenigen Akteuren sich gesellschaftlich verantwortungslos zu verhalten. Man hat die sozusagen losgelassen, wild gelassen und die agieren und machen natürlich das, was sie machen müssen in den Strukturen der Konkurrenz und der Kapitalverwertung. Und dann, an einem bestimmten Punkt merkt man, oh, das ist jetzt dann doch ein bisschen zu viel, jetzt wird was kaputt gemacht, dann kommt der Staat und versucht es zu reparieren. Das heißt, wir sind in dieser Falle, dass wir einerseits dieses zerstörerische Privateigentum mit dieser Verantwortung, also mit dieser verantwortungslosen, mit diesem verantwortungslosen Agieren etablieren, um es hinterher wieder zu reparieren. Was man also dann folgern oder schlussfolgern müsste, ist, dass man sagt, dieses Privateigentum an Produktionsmitteln sollte nicht mehr dazu eingesetzt werden, aus Kapital mehr Kapital zu machen. Wir müssen, also dass man quasi nicht mehr sagt, erst lassen wir sie was kaputt machen, dann reparieren wir es, sondern wir müssen von vornherein gucken, dass auf eine Art und Weise produziert wird, die gar nicht erst zu solchen Schäden führt.
Hm. Das heißt also Allmende, Gemeinwesen, Gemeinschaftseigentum, Sozialismus, Kommunismus, es ist schwer, dem Ding einen Namen zu geben oder wie machen wir das jetzt?
Ja, das finde ich auch schwer, weil viele dieser Begriffe sind, finde ich, verbrannt, wobei ich finde, dass man sich genau angucken muss, warum eigentlich? Weil es gab tatsächlich ja schon etliche Versuche, Alternativen zu prägen, also andere Gesellschafts-, andere Eigentumsformen, die aber alle unzureichend waren und teilweise auch die verheerendsten Folgen hatten. Also müssen wir jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, das ist ja weithin bekannt. Ich würde auch eigentlich eher davon absehen, zum Beispiel von Verstaatlichung zu sprechen, weil das ist auch ein sehr vergifteter Begriff. Teilweise zu Recht, finde ich, teilweise ein bisschen arg reflexhaft und unüberlegt. Ich mache mal ein Beispiel. Diese Kampagne Deutsche Wohnen enteignen, die sagt explizit, sie will nicht verstaatlichen, sondern sie möchte, wenn dann diese Wohnungskonzerne tatsächlich enteignet worden wären, diese Wohnungen in eine Anstalt öffentlichen Rechts übergeben und möchte, dass das so organisiert ist, dass nicht nur Behördenleute drin sitzen oder Staatsbeamte oder so, sondern eben auch Leute aus der Stadtgesellschaft mit drin sitzen, Leute von den Mieterräten, Mieterinnenräten drin sitzen, also quasi eine Art von Demokratisierung der staatlichen zur Verfügungstellung von Gütern. Und das finde ich den richtigen Ansatz. Weil der Staat hat selbst eine Eigenlogik, die schwierig ist. Ne? Also da ist Paternalismus, Zwang, Kontrolle, da gibt es auch Klientelismus, Bürokratisierungsprozesse. Das ist alles bekannt und das muss man verhindern. Und das geht, glaube ich, nur, indem die Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen da mitmischen, wir wollen mitreden, wir wollen da irgendwie in die kommunale Selbstverwaltung mehr mit reingehen. Und zwar auf allen Ebenen. Ich sage jetzt mal so, das ist jetzt noch nicht die perfekte Lösung, aber die gibt es sowieso nicht, die perfekte Lösung. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, an vielen verschiedenen Stellen zu agieren, jenseits dieser verantwortungslosen Privateigentumsnummer, die aber einen Kompass braucht. Und dieser Kompass lautet eben, also jetzt aus meiner Perspektive, man muss viel mehr demokratisieren und viel mehr Mitspracherechte einführen. Das müssen sich die Leute auch nehmen. Und da sind wir jetzt gleich schon beim Problem. Die meisten Menschen haben eigentlich relativ wenig Zeit, sich noch aktiv zu engagieren. Also jeder, der mal in einem Hausprojekt gewohnt hat oder in einer Genossenschaft, weiß, dass es auch immer eine kleine Belastung ist, dass man dann zum Plenum gehen muss oder dass man jetzt irgendwie eine Genossenschaftssitzung irgendwie noch machen muss. Das läuft halt alles nebenbei. Deshalb muss eine radikale Arbeitszeitverkürzung her.
Ja, das will ich sofort unterschreiben. Also das heißt, wir müssen an einem Gesellschaftsmodell basteln, jetzt schon aktiv, im Kleinen. Wir können nicht warten, bis jemand kommt, den Kapitalismus oder die zerstörerischen Sachen kaputt haut oder das repariert, der Monteur kommt und alles ganz macht, sondern da müssen wir alle selbst dran basteln.
Genau.
Ganz schön viel verlangt, oder?
Ja, es ist viel verlangt, aber ich würde jetzt mal sagen, es wird ja immer gesagt, dass wir mit diesem Privateigentum ganz viel Eigeninitiative sozusagen bewirken und ich würde ja mal sagen, das ist jetzt nicht unbedingt Eigeninitiative, sondern es ist auch Zwang, was da, der stumme Zwang, der zu dem Engagement führt und ich glaube halt, dass die Leute, wenn sie spüren, dass sie unmittelbar selber Akteur sind und nicht, also Subjekt und nicht Objekt eines gesellschaftlichen Vorgangs, dass sie dann tatsächlich, dass es dann eher Eigeninitiativ ist. Das war jetzt ein bisschen kompliziert. Aber ich wollte nur sagen, und das ist mir auch nochmal wichtig, es beruht auf absoluter Freiwilligkeit. Also, dass man irgendwie hingeht und sagt, ich habe hier das Gesellschaftsmodell, jetzt folgt mir alle, das halte ich für, das ist ein Widerspruch in sich, dann kann ich es nicht umsetzen. Gesellschaftliches Eigentum setzt sozusagen voraus, dass die Leute eigenständig, eigeninitiativ und tatsächlich freiwillig und mit viel Elan mitmachen. Wenn das nicht stattfindet, dann findet nichts statt. Man kann also da niemanden zwingen. Das ist so ein bisschen das das Problem an der ganzen Angelegenheit ist. Also nicht das Problem, man will ja niemanden zwingen, aber es passiert wirklich aus einer Selbstermächtigung.
Selbstermächtigung, ja. Und mit dem Bewusstsein fängt es ja an, darüber nachzudenken. Mir raucht zwar immer der Kopf und wenn es so kompliziert wird, dann ist die Gefahr auszusteigen. Aber es ist nun mal kompliziert wie das ganze Leben. Ich habe etwas mehr Klarheit bekommen, als ich die letzte Oxy-Ausgabe gelesen habe. Wirtschaft anders denken. Sie, Frau Nuss, sind ja auch Verlegerin vom Dietz Verlag und haben ein interessantes Buch rausgebracht, Marx und die Roboter. Das habe ich gestern erst bekommen, konnte also nur so ein bisschen reinschnuppern, dachte ich, aber es ist hochinteressant. Marx und die Roboter. Die Roboter, das Sprachursprung ist ja das Arbeiten und der Marx, der kannte ja wahrscheinlich noch keine Roboter. Wie haben Sie sich dem Thema genähert?
Nee, Marx kannte noch keinen Roboter, aber er kannte die Dampfmaschine und die neuesten Entwicklungen in der Textilbranche mit den Spinning Wool oder wie das heißt, aber da weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber worauf es uns ankam bei diesem Buch war erstmal in so einem allgemeinen, derzeit wirklich sehr vorherrschenden gesellschaftlichen Diskurs auch zu intervenieren, wo es nämlich darum geht, dass jetzt gerade wieder sehr stark diese Angst vor technologischer Massenarbeitslosigkeit geschürt wird. Also die Roboter werden uns die Arbeitsplätze wegnehmen, sage ich jetzt mal. Das ist so, da gibt es Studien rauf und runter, viele, die hochrechnen, wenn so und so viele Unternehmen die und die Roboter einsetzen, werden so und so viele Arbeitsplätze wegfallen. So, mit Marx weiß man, dass das nicht so ist. Also dass es durchaus in der kapitalistischen Produktionsweise natürlich den Willen gibt, Roboter einzusetzen, insofern sie lebendige Arbeit ersetzen können, günstiger. Also nur dann, das ist der eine Punkt. Also das Kapital wird nur investieren in Technologien, egal ob sie Roboter sind oder KI, wenn es sich ausrechnet, dass es dann am Ende eine Produktion billiger hinkriegt. Und das ist in der Regel lebendige Arbeit, also quasi menschliche Arbeitskraft ersetzen. Ob das tatsächlich dann eintrifft oder nicht, ist eine Unwägbarkeit, die jeder Kapitalist sozusagen eingehen muss. Das ist nie garantiert. Ne? Aber wenn von vornherein schon klar ist, wir haben jetzt auf dem Arbeitsmarkt ganz viele Arbeitskräfte, die für ein Apfel und Ei was machen, wo wir einen Roboter hätten, der viel teurer wäre, dann würde ich natürlich auf den Roboter verzichten. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass Produktivkraft, also das ist, jetzt habe ich dieses schwierige Wort gesagt, das ist sozusagen das, was Marx geprägt hat, als die Kombination von technischer Entwicklung, wissenschaftlicher Entwicklung, die Art und Weise, wie Menschen im Arbeitsprozess miteinander kooperieren, also diese ganzen kombinierten Elemente ist sozusagen die Produktivkraft, die zur technologischen Entwicklung dann insgesamt führt. Die ist auch gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Es gibt auch Fälle, wo Roboter eingesetzt werden und dann bleiben die im Flur stehen, weil das soziale Setting nicht genügend berücksichtigt wurde oder aber weil man dann nochmal extra Leute einstellen muss, die sich darum kümmern, wie die Mensch-Maschine-Interaktion jetzt eigentlich funktioniert. Das wird also auch oft unterschätzt in diesem Diskurs.
Jetzt haben Sie mir noch mehr Lust gemacht, das Buch zu lesen, das werde ich tun. Und wenn ich es gelesen habe, können wir uns ja wieder darüber unterhalten. Es bleibt komplex. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit. Danke für diesen Exkurs und dass Sie es versucht haben, runterzubrechen für mich. Ich werde mich weiter mit dem Thema beschäftigen. Danke an Sabine Nuss, sie ist Verlegerin, Autorin und schreibt über Eigentumsfragen. Das aktuelle Buch, was sie herausgegeben hat, ist Marx und die Roboter. Dankeschön, Frau Nuss.
Bitteschön, tschüss.
Tschüss.